Sie hören den Kurier.
Du hörst total gerne Podcasts oder produzierst sie sogar selbst? Dann mach mit beim k.at Podcast Award. Reiche deinen eigenen oder deinen Lieblingspodcast ein auf k.at.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial am Wochenende, sagt Elias Nordmesnik. Der Kurier lädt gemeinsam mit Krone und Profil ab sofort jede Woche zum Club 3. Das ist der neue Politik-Talk der drei Medien, zu sehen im TV und zu hören als Podcast. Zur Premiere des neuen TV-Formats stellte sich den Fragen der drei Chefredakteure ein Mann, der vor kurzem zu einem der gewichtigsten Medienmacher des Landes wurde, der zukünftige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Im Jänner 2022 wird er die Leitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von seinem Vorgänger Alexander Wrabetz übernehmen. Und Weißmann hat einige Pläne, etwa wenn es um den Ausbau des digitalen Angebots geht. Wie er zu einer Gebührenerhöhung, neuen Formaten und dem Binnen-I steht, hat er den drei Chefredakteuren Martina Salomon vom Kurier, Christian Reiner vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone beantwortet.
Wir begrüßen jetzt gemeinsam den designierten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Herr Weißmann, haben Sie erwartet diese Härte des Gegenwindes, wie Sie gewählt worden sind?
Also erstens mal herzlichen Dank für die Einladung. Naja, natürlich bereitet man sich vor und es ist dann schon dann etwas überraschend gewesen. Gleichzeitig war es dann auch so, dass es dann relativ rasch wieder vorbei war. Bin jetzt gerade dabei, mein Team zusammenzustellen und freue mich darauf, dass wir dann relativ rasch die Arbeit beginnen können.
Und das steht jetzt schon fest, oder? Weil Sie haben sich eine relativ ehrgeizige Frauenquote auch gestellt. War es schwierig damit?
Also die Bewerbung läuft ja noch bis 9. September, dem möchte ich nicht vorgreifen. Glaube aber, dass ich mich mit einem sehr guten Team der künftigen Aufgabe stellen werde können.
Das heißt, wir haben heute keine Chance, einen einzigen Namen zu erfahren. Radiodirektorin Ingrid Thurnherr, Fragezeichen.
Bitte um Verständnis, dass ich der Bewerbung natürlich nicht vorgreifen werde. Einen Namen haben Sie, Roland Weißmann. Mhm. Und bin gerade dabei.
Generalintendant, oder wie ist das?
Bin gerade dabei, mein künftiges Team eben zusammenzustellen.
Was haben Sie noch für Kriterien dabei? Über die Frauenquote oder die Vorsätze,
ja,
was Frauen betrifft?
Das eine ist einmal das rein Formale aus der Ausschreibung heraus, aber es sollen natürlich Frauen und Männer sein, die Erfahrung einbringen, die Ehrgeiz haben, mitzugestalten und natürlich von innen wie von außen ein bisschen frischen Wind hineinbringen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass kein Landesdirektor gegen den Willen eines Landeshauptmanns oder einer Landeshauptfrau bestellt wird. Würden Sie jetzt bestreiten, schöne Suggestivfrage, würden Sie bestreiten, dass Sie mit Landeshauptleuten gesprochen haben über Landesdirektoren?
Natürlich nicht, weil es ja sogar im Gesetz drinnen steht, dass die Landeshauptleute ein Anhörungsrecht haben und natürlich werde ich dem natürlich nachkommen und natürlich führt man Gespräche. Ich habe es ja auch schon im Vorfeld immer gesagt, es gibt Gespräche, aber keine Absprachen. Und gerade ich als ehemaliger Landesstudio-Mitarbeiter weiß um die Bedeutung der Landesstudios in den Ländern. Und darum ist es natürlich ganz, ganz wichtig, weil die Landesdirektoren, männlich wie weiblich, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landesstudios, sind ja so etwas wie die Botschafter in den Ländern. Und darum ist es natürlich wichtig, dass es hier sozusagen mit dem jeweiligen Bundesland und den Stakeholdern dort vor Ort da eine gute Gesprächsbasis gibt.
Wie kann man uns das jetzt vorstellen, dieses Anhörungsrecht? Das wurde ja geändert, ich glaube in den Nullerjahren irgendwann, bis dahin gab es ja ein Mitentscheidungsrecht, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wurde dann offiziell ins Anhörungsrecht geändert. Teilt man dann dem Landeshauptmann mit, wenn man vorhat, als Landesdirektor einzusetzen? Wie kann man sich das dann wirklich vorstellen?
Kann ich Ihnen auch noch nicht genau beschreiben, weil ich den 9. September abwarten möchte, bis alle Bewerbungen da sind. Die werde ich mir dann anschauen und dann werde ich ins Gespräch treten, so wie es im Gesetz vorgesehen ist.
Ist es nicht in Wahrheit schon, dass man mit einem Paket hineingeht, wenn man selber ORF-Direktor werden will und mit den Landeshauptleuten schon was ausdealt, beziehungsweise ihnen was verspricht? Weil da gibt es ja auch eine kleine Werbetour der Kandidaten, die durchaus auch zu den Landeshauptleuten führt.
Also ich kann nur für mich sprechen. Natürlich gibt es Gespräche, die gab es in der Vergangenheit, die wird es auch in Zukunft geben. Aber es ist so, es ist tatsächlich noch nicht jede Position besetzt, schlicht und ergreifend.
Ich glaube, breit interessant ist, im Vorfeld gibt es immer eine Diskussion darüber, politische Bestellungen. Es ist kein großes Geheimnis, dass Alexander Vrabec der Sozialdemokratie zugerechnet wird und wurde und dass sie der Volkspartei zugeordnet werden. Woher kommt das eigentlich? Sie sind, glaube ich, nicht Parteimitglied, Sie waren nicht in der jungen ÖVP.
Ich war nie Parteimitglied und habe auch nicht vor, künftig Parteimitglied zu sein. In Wahrheit darf ich Ihnen die Frage zurückgeben. Geschrieben wird es von den Journalistinnen und Journalisten. Ich persönlich kann dazu wenig sagen. Ich bin nicht der Kandidat einer Partei. Ich bin der Kandidat für eine Position gewesen und bin der Kandidat jetzt für die Führung des ORF ab 2022. Und es würde ja viel zu einfach greifen, sozusagen, das ist ein Unternehmen mit rund 1 Milliarde Umsatz, mit knapp 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier hat man ja neben dem Journalistischen natürlich auch noch ganz andere unternehmerische Aufgaben. Also das würde viel zu kurz greifen.
Das heißt, das Abstimmungsverhalten im Stiftungsrat, die ÖVP-Stiftungsräte und ein bisschen die Regierungsstiftungsräte gegen die Sozialdemokratie war reiner Zufall?
Also erstens waren es 24 Stimmen, die ich bekommen habe, aus 3 Fraktionen, wenn man so will. Und das sind unabhängige Stiftungsräte, die hier gewählt haben. Man darf ja nicht vergessen, Stiftungsräte haften ja auch für das Verhalten. Also insofern würde ich ja nicht so weit gehen, wie Sie das jetzt gesagt haben, sondern vielmehr geht es darum, dass ich das Vertrauen fühle, das mir jetzt gegeben wird, dieses Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen.
Wobei, was die Unabhängigkeit der Stiftungsräte betrifft,
ich
weiß nicht,
wie sehr wir uns da einig sind.
Unabhängig könnte ich mir nicht wirklich vorstellen. Und wenn sie haften, dann haften sie, glaube ich, vor allem gegenüber ihren Freundeskreisleitern und der wiederum den Parteizentralen. Aber das ist, glaube ich, zumindest mein Eindruck.
Es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass jene, die etwas unabhängiger sind, um ihre Jobs fürchten, diese nämlich als Aufträge bekommen, wenn sie dann nicht, wenn sie nicht gemäß abstimmen. Wären Sie dafür, dass in Zukunft durch eine Änderung des Gesetzes die Stiftungsräte geheim abstimmen dürfen? Es ist völlig unverständlich, warum das eine Wahl ist, die offen ausgetragen wird. Das gibt es per Akklamation in Moskau vielleicht, oder ist auch geheim?
Naja, es ist ein bisschen anders tatsächlich. Also das gibt es jetzt seit mittlerweile 20 Jahren. Ist ja eine Frage des Gesetzgebers und orientiert sich am Aktiengesetz. Es geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, um die Haftung. Und wenn es eine geheime Abstimmung gäbe, wäre es ja eine Frage der Haftung. Also es ist eine Frage des Gesetzgebers insgesamt, das zu regeln. Und es ist eine Anleihe aus dem Aktien- bzw. Gesellschaftsrecht, wo für das ORF-Gesetz Anleihe genommen wurde. Also es ist eine juristische Frage. Sie sind Jurist, wie ich weiß, aber ich glaube, wir brauchen ja nicht jetzt so sehr das Publikum mit juristischen Detailfragen langweilen, denke ich mir.
Also wenn es keine politische Bestellung ist, dann ist es richtig, dass öffentlich abgestimmt wird. Aber nochmal, spreche nicht doch einiges dafür, dass es eine geheime Abstimmung wird mit Gesetzesänderung?
Also ich persönlich glaube, dass ich die Wahl auch gewonnen hätte, wenn es eine geheime Abstimmung gegeben hätte. Und darüber hinaus ist es eine Frage des Gesetzgebers. Sollte es hier Änderungswünsche geben, stelle ich mich denen, das ist ganz klar. Aber sozusagen, das ist nicht meine Entscheidung und auch nicht eine Entscheidung des Unternehmens, sondern des Gesetzgebers.
Wie groß ist eigentlich die Macht des Generaldirektors wirklich? Weil Sie haben ja durchaus sehr starke Persönlichkeiten in Ihren Reihen, die eigentlich machen, was sie wollen, von Stefan Kappacher bis Armin Wolf. Interessanterweise hat ja der noch Generaldirektor Vrabec gemeint, er könnte sich vorstellen, Armin Wolf als Digitaldirektor hat ein bisschen gewirkt, das würde man ihn woanders hinschieben. Was ist da dran?
Also Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht die Pläne des Generaldirektors Vrabec kommentiere. Soweit ich seine Bewerbung noch im Kopf habe, hat er ja keinen Digitaldirektor vorgesehen. Es ist das, was es ist. Natürlich freut man sich, wenn es viele gute Bewerberinnen und Bewerber für die ausgeschriebenen Jobs gibt. Ich halte Armin Wolf für einen exzellenten Journalisten und sollte sich bewerben für eine Funktion, freue ich mich darüber.
Aber wie Jetzt nochmal zurückkommend auf die Frage der Macht. In Wahrheit kann der Armin Wolf oder andere machen, was sie wollen, und sie können da eigentlich kein Machtwort sprechen. Habt ihr zumindest bei Ihrem Vorgänger stark das Gefühl gehabt?
Na, es geht darum, um die weisungsfreien Redakteurinnen und Redakteure. Im Rahmen dieser Weisungsfreiheit können die Journalisten arbeiten. Darauf lege ich auch großen Wert. Habe mich ja auch am Tag der Wahl sowohl dem Armin Wolf als auch dem Stefan Karpacher zum Interview gestellt. Eine Selbstverständlichkeit für mich. Und darüber hinaus sind es sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses. Also die Frage der Macht stellt sich hier gar nicht, sondern es geht um die journalistische Arbeit. Die können sie weiterhin weisungsfrei ausführen. Dafür sollte es hier eine Diskussion darüber geben, werde ich natürlich darüber wachen. Und darüber hinaus, also die Frage der Macht habe ich mir so noch nie gestellt. Sie machen eine gute Arbeit. Der ORF hat ja die höchsten Vertrauenswerte in der Information. Also ich bin hier sehr zufrieden damit.
Aber in den Social-Media-Kanälen hat man den Eindruck, dass gerade ORF-Redakteure oft relativ ungeniert politisch agieren. Ist das in Ordnung?
Ich bin Generaldirektor ab 1. Jänner 2022. Werde mir das natürlich dann auch vermehrt anschauen. Insgesamt kann ich jetzt nichts erkennen, was dagegen sprechen würde.
Weil Sie ja schon dieses Interview mit dem Armin Wolf angesprochen haben, da ist, glaube ich, beim breiten Publikum vor allem eines hängen geblieben, Ihre 3- oder 4-sekündige Pause auf die Frage, was Sie besser machen oder besser können als Alexander Vrabetz. Wissen Sie es jetzt ohne Pause?
Also erstens vergleiche ich mich nicht und zweitens ist es darum gegangen, Alexander Vrabetz war 15 Jahre Generaldirektor des ORF, davor 10 Jahre kaufmännischer Direktor, hat sehr viel für das Unternehmen geleistet. Ja, und nach einer harten Auseinandersetzung, und dazu stehe ich und werde das auch in Zukunft so machen, ist es nicht um eine billige Antwort gegangen, sondern ehrlicherweise um den Respekt darüber nachzudenken. Ja, Sie dürfen mir auch nicht vergessen, das war für mich ein sehr, sehr langer Tag. Dann sitzen Sie einem der härtesten Interviewer gegenüber und dann fragt er Sie sowas. Und ehrlicherweise sage ich auch jetzt das, was ich damals gesagt habe. Ich habe mit Alexander Vrabetz 10 Jahre exzellent zusammengearbeitet. Wir arbeiten auch momentan gut zusammen. Und das ist für mich eine Frage des Respekts. Und da denke ich natürlich darüber nach.
Es muss ja einen Grund geben, warum Sie sich jetzt beworben haben, nämlich nicht nur, weil Sie es gerne werden, was jeder von uns versteht, sondern auch im Wissen, Glauben, Vertrauen, dass Sie es besser machen werden oder dass der Alex Vrabetz mit über 60 jetzt zu alt ist für den Job, während Sie als junger, knapp 50-jähriger junger Hupfer sind. Also da muss ja inhaltlich was ganz anderes da sein.
Wobei, wenn du sagst, du verstehst, dass er es gerne sein möchte, aber irgendwo habe ich auch ein Zitat von Ihnen aufgeschnappt. Sie haben sich gar nicht danach gedrängt, in der ersten Reihe zu stehen. Jetzt ja, tun Sie es.
Jetzt stehe ich in der ersten Reihe. Natürlich, ich habe es mir überlegt und ich habe es mir gut überlegt, ob ich antrete. Und natürlich, jetzt nehme ich diese Aufgabe mit Demut und Respekt an, aber auch mit aller Kraft, die ich habe.
Aber ja. was wird anders? Es muss ja doch jetzt irgendwie eine
Disruption passieren. Ich möchte es mit einem Vergleich versuchen. Der ORF war bis Anfang der 90er Jahre Monopolist. Und dann sind die privaten Konkurrenten gekommen und er musste sich weiterentwickeln vom Monopolisten zum Marktführer. Der ORF hat sich intern sehr stark verändert und hat diese Transformation auch gut geschafft. Ich glaube, dass wir jetzt wieder an so einem Punkt stehen. Ich möchte den ORF in ein digitales Unternehmen entwickeln. Und das ist jetzt keine Frage der Vergangenheit. Ich habe immer gesagt, und dazu stehe ich auch, und bin ja auch seit 10 Jahren auch in führender Position im ORF. Der ORF steht gut da. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist vor allem auch die Leistung von Alexander Vrabetz, habe ich auch immer gesagt. So, und jetzt geht es darum, das Unternehmen in eine neue Zeit sozusagen zu bringen, nämlich in ein digitales Unternehmen zu transformieren. Und da glaube ich, dass ich durch meine Vergangenheit, zuletzt auch als Chef des ORF-Players, wo ich mich jetzt sehr intensiv mit der Digitalisierung beschäftigt habe, da glaube ich, dass ich hier wesentliche Punkte, wesentliche Akzente setzen kann.
Und zwar eher als Alexander Vrabetz.
Das ist ja keine Frage des Eher. Alexander Vrabetz hat mich zum Chef des ORF-Players gemacht und hat mir die Möglichkeit gegeben, mich da jetzt fast 2 Jahre sehr intensiv einzuarbeiten. So, und das nutze ich jetzt und möchte das Unternehmen weiterbringen.
Also eigentlich hat er seine Nachfolger aufgebaut, könnte man sagen, in die Zukunft blickend.
Der Player ist ja offenbar auch quasi wirklich eine zentrale Geschichte im ORF. Welche Existenzberechtigung hat so ein bisheriger oder langjähriger Monopolist wie der ORF? Wenn es jetzt die Generation Netflix gibt, wenn Google und Warner Bros. Und so ihre eigenen Plattformen haben. Wie kann der ORF überleben? Analoges Fernsehen wird ja auch immer wieder totgesagt, war in der Pandemie nicht ganz so, aber in Zukunft, also die Leute mit 30 minus schauen kein analoges Fernsehen mehr.
Ja, das ist richtig, wobei man das nicht unterschätzen darf. Also natürlich, die Digitalisierung dauert ja schon einige Jahre an und wird uns die nächsten Jahre ja übrigens auch ihre Medien beschäftigen und verändern. Und es geht darum, auf diese Veränderungen zu reagieren. Das heißt, wir müssen mit unseren Programmen dorthin gehen, wo die Jungen sind. Die unter 30-Jährigen sind vor allem in den sozialen Medien. Das heißt, wir werden versuchen, mit unseren Angeboten, mit den tollen Programmen des ORF, auch dorthin zu gehen, wo die Jungen sind, sie dort zu erreichen. Ich habe schon mehrfach zitiert das Beispiel von ZIP Instagram. Wir haben dort mittlerweile 800.000 Follower. Armin Wolf, der das Projekt leitet, arbeitet jetzt auch an ZIP TikTok. Das heißt, mit unseren Inhalten, mit unseren Produkten wollen wir unter anderem dorthin gehen, wo die Jungen sind, in die sozialen Medien. Und darüber hinaus muss man schon sagen, die linearen, klassischen Kanäle im Radio und Fernsehen, die werden sicher die nächsten 10, 15 Jahre nach wie vor eine große Rolle spielen.
Sie haben es jetzt selbst angesprochen, wir sind auch mitten in einer digitalen Transformation. Das führt jetzt irgendwie zu dem Thema des Unlevel Playing Fields. Der ORF ist zum Löwenanteil und hat sich natürlich immer stärker in diese Richtung bewegt, finanziert über, nennen wir es mal, verpflichtende Gebühren, obwohl ich gerne auf Zwangsgebühren dazu sage, verpflichtende Gebühren. Was soll jetzt noch ausgeweitet werden, indem zum Beispiel alles, was über das Internet kommt, auch gebührenpflichtig wird. Wir hingegen haben sowas nicht. Wir haben minimale als Anteil des Umsatzes Presseförderungen und Förderungen und müssen kämpfen gegen einen ORF in dieser für manche existenzbedrohenden Situation mit dem Geld, das unsere Leserinnen und User zahlen und ein bisschen Werbegeld, obwohl viele von uns sehr öffentlich-rechtlich sind, um Ihnen gleich das Argument wegzunehmen. Also dieses Unlevel Playing Field stört uns sehr und einer unserer Hauptangriffspunkte, auch des FÖZ, also der Vereinigung Österreichischer Zeitungen, ist genau der Player, für den Sie verantwortlich sind.
Das Bild, das Sie zeichnen, hat natürlich den österreichischen Medienstandort jahrelang geprägt. Ich bin der Meinung, also erstens bekenne ich mich zu einem dualen System in Österreich und das Zweite ist, es ist ja nicht mehr die innerösterreichische Konkurrenz, sondern die Konkurrenten sind ja ganz woanders. Die sind in den USA, Netflix, Google, China, TikTok zum Beispiel, und da wird sich noch sehr viel tun. Also das heißt, und darum habe ich ja auch von Beginn an gesagt, wir müssen in Österreich mehr kooperieren. Also es geht ja nicht sozusagen der FÖZ gegen den ORF, ganz im Gegenteil. Wir müssen schauen, dass wir kooperieren, Symbiosen finden, dort wo es sinnvoll ist für beide. Darüber hinaus, also man kann ja auch nach Deutschland schauen, dort gibt es ein duales System, das sehr gut funktioniert, da ist dann Platz für alle. Also ich sehe das nicht als Duellsituation, sondern im Gegenteil, wir sollten uns alle bemühen zu schauen, wie wir den heimischen Medienstandort gemeinsam beleben können und uns gegen die internationalen Konkurrenten rüsten, so gut es geht.
Aber tatsächlich hat sich der Eindruck noch nicht verwischen lassen, dass sich der ORF auch in diesen Bereichen, wo wir uns klarerweise auch ausbreiten müssen oder versuchen uns auszubreiten.
Auch mit der heutigen Sendung.
Zum Beispiel, dass der ORF sich da wie eine Krake ausbreitet und dieses Feld auch mit Gebühren unterstützt oder finanziert, dicht macht und so für uns, nicht nur für uns, unsere drei Medien, sondern für alle anderen, sehr wenig Luft bleibt.
Jetzt könnte man das umdrehen und sagen, weil Sie es gerade angesprochen haben, ja auch Sie machen jetzt Fernsehen.
Und strahlen das noch dazu zur Primetime am Samstag aus.
Nein, das ist in Ordnung.
Ich glaube, es ist Fußball spielen,
ja. Es ist ja, glaube ich, wichtig, hier Kooperationsmöglichkeiten zu finden. Der ORF sagt ja auch nichts, sozusagen, dass Sie jetzt Fernsehen machen. Herzlich willkommen.
Aber wir, nochmal, wir finanzieren das rein privat über den Markt mit einem minimalen, man muss es immer wieder betonen, einem minimalen Anteil Presseförderung. Wir bekommen ständig, vor allem auf Social Media, den Hinweis, nur ihr seid eh gekauft. Mhm. Also als Anteil an unserem an Geschäftsmodell ist es minimal.
Wir sind
bei
gekauft.
Ihnen ist es, weiß nicht, zwei Drittel inzwischen.
Das naja, ist, sind und Sie müssen Media keine Gebühren. Paywall machen. Nicht? Wir versuchen von einer Paywall zu leben, während der ORF, jetzt sage ich ganz böse, als Schmutzkonkurrenz eine riesige Online-Plattform hat, während wir mühsam, wir Privatfinanzierten, nicht diesen Gebühren-Overload im Rücken.
Die Paywall da ganz woanders steht, ja, nämlich genau. Monatlich bei, wie viel im Moment? Gießgebühr?
Gießgebühr.
Je nach Bundesland 50 oder 55 Cent.
Pro Tag
gerechnet, naja.
Naja, ist ja gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt die ORF-Gebühr und das wissen ja die wenigsten, dass wir nicht die komplette Gebühr bekommen, sondern nur rund zwei Drittel von der Gebühr, die Sie hoffentlich monatlich zahlen oder zweimonatlich. Und darüber hinaus, ich verstehe, wir sind alle unter wirtschaftlichem Druck. Man darf nur nicht vergessen, der ORF ist nicht gewinnorientiert und wir haben auch für die Gebühren, die wir bekommen, sehr viele gesetzliche Aufgaben. Es ist ja auch so. Und das Zweite ist, am Ende des Tages, ob jetzt jemand Gebühr zahlt oder nicht, die Österreicherinnen und Österreicher schauen uns. Also das heißt, das Bezahlen ist das eine, aber das andere ist ja, wie kommt das Angebot an? Und da kann ich Ihnen sagen, dass in den vergangenen Monaten und Jahren sogar jetzt im Fernsehen zum Beispiel die Marktanteile und die Reichweiten gestiegen sind sogar. Also die Österreicherinnen und Österreicher schauen den ORF gerne die duale Finanzierung ist ja etwas, wenn Sie nach Deutschland schauen, ist es so, dass ARD und ZDF mehr Gebühren und weniger Werbeeinnahmen haben. Also das ist ja letztendlich auch eine Frage des Gesetzgebers sozusagen. Aber ich denke mir nach wie vor, also ich suche die Kooperation am heimischen Medienstandort und nicht die Konkurrenz, weil die Konkurrenz und sozusagen, wenn wir uns da jetzt verzetteln sozusagen in Österreich, dann vergessen wir, was sich international abspielt. Und das ist eben das, wofür ich auch angetreten bin, nämlich den ORF hier moderner zu machen, gleichzeitig auch mit Kooperationsangeboten für heimische Medien, um hier gemeinsam etwas gegen diese internationale Konkurrenz zu machen.
Wir machen kurze Pause und kehren mit dem designierten ORF-Generaldirektor wieder zurück. Jetzt hat sie irgendeinen Pieps, aber dann geben haben wir den da.
Das war der Pieps, also ist auf Null gegangen.
Ja, genau.
Wobei, jetzt hätte natürlich gut gepasst, wir müssen ja werben. Ne?
Genau.
Darf ich mir nur schnell schmerzen?
Ja. Nein, das finde ich gut. Das ist ein total wichtiges Anliegen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass der Fötz da so aktiv
war. Ja, das ist leider furchtbar.
Ja.
Darum habe ich den am Montag den Eugen durchgegeben.
Wegen des Pieps. Okay.
Schade.
Was war das Piepsen?
Wenn es auf Null gegangen ist.
Ja. Okay, schade, weil das fand ich ganz gut.
Schon besser mit.
Okay, vielleicht haben wir eine Uhr, die nicht piepst.
Ich habe gerade eine Uhr, die ich
meine, sie ist wirklich weg.
Wir sind wieder zurück, gemeinsam mit dem designierten ORF-Generaldirektor Roland Weismann.
Eine Bemerkung zu dem, was Sie vor der Pause gesagt haben, und dann doch noch eine Frage. Sie meinten, jeder will ORF schauen und dafür zahlen. Wenn man nicht ORF schauen will, zum Beispiel nur Privatfernsehen, muss man dennoch zahlen, außer man kauft sich einen Fernseher, der keinen Tuner hat. Also jeder muss zahlen, also nur so.
Ich habe gemeint, gesagt habe ich tatsächlich, sehr viele Menschen schauen den ORF mit den Zahlen.
Aber nicht alle, und die nicht schauen wollen, müssen dennoch zahlen. Aber noch eine Frage, Sie haben es gesagt, 50 Cent pro Tag.
Jetzt 55 Cent pro Tag.
Ja, aber dann bin ich bei 16 momentan. Euro im Monat. GIS-Gebühr, Radio und Fernsehen, ja. Warum wird mir, abgesehen vom Kulturbeitrag, im Monat 55 Euro abgebucht? Plus am Nebenwohnsitz zahle ich selbstverständlich auch nochmal.
Nein, es ist für 2 Monate. Mhm. Und ein Drittel der Gebühr sind Bundes- und Landesabgaben, die der ORF nicht bekommt. Mhm. Tatsächlich bekommt der ORF, es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, von den rund 24 Euro bekommt der ORF nur 16 Euro. Also es gibt 2 Bundesländer, die keine zusätzlichen Abgaben einführen. Das ist Oberösterreich und Vorarlberg. Aber gut, dass wir das mal klarstellen konnten, dass der ORF ja nur rund 16 Euro im Monat bekommt. Da sind wir ungefähr bei 55
Cent. Aber gäbe es keine GIS, dann müsste ich den Anteil auch nicht zahlen.
Das ist richtig, aber nachdem ich ja auch Abonnent Ihrer Zeitungen bzw. Magazine bin.
Sie sind es.
Ich bin das.
Im Krone-Interview haben Sie ja...
weiß ich sozusagen, was ich
dazu auch... Dazu gab es viele Reaktionen. Sie haben ja versichert, dass Sie am Sonntag dafür die 1,50 bezahlen und sicher auch beim Kurier, nehme ich an.
Ja, und bei allen Zeitungen, die es bei mir, das sind 3, die es bei mir gibt, werfe ich immer ein. Ja. Ich sammle die ganze Woche die Centmünzen und am Sonntag dann, weil unter der Woche lese ich es am iPad, aber am Sonntag meistens gönne ich mir sozusagen das Papier.
Wird es eine Gebührenerhöhung geben oder Sie werden sie eine fordern?
Das werde ich gemeinsam mit dem aktuellen Generaldirektor beantragen. Insgesamt ist es so, dass wir weiter mit dem Gebührenentgelt die Programme für die Österreicherinnen und Österreicher finanzieren wollen, natürlich. Und es ist ja immer eine Abgeltung für die Inflation für 5 Jahre. Die Höhe steht noch nicht fest, aber nachdem die Inflation bei 10% rund liegt für diese 5 Jahre und wir auch für die vergangenen 2 Perioden immer weniger als die Inflation bekommen haben, ist es so, dass der ORF eigentlich immer unter der Inflation Gebühren bekommen hat. Sozusagen und daher natürlich auch immer sehr sorgsam mit diesem Geld umgehen. Und wie viel es sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber eine gewisse Anpassung wird es wohl geben, hoffentlich.
Zur Angezisierung, nur im Rahmen der Inflationsanpassung eine Gebührenerhöhung?
Nein, ich habe gesagt, die Inflation für 5 Jahre sind rund 10%. Und sozusagen, wir haben aber in den vergangenen 15 Jahren immer deutlich unter der Inflationsrate eine Anpassung bekommen. Das heißt, real war es immer unter der Inflation.
Wie das jetzt, wollen Sie sich jetzt zurückholen, also deutliche Gebühren?
Nein, wir wollen es uns nicht zurückholen. Noch einmal, wir wollen weiterhin die Lieblingsprogramme für die Bevölkerung damit finanzieren. Und werden schauen, was machbar ist. Aber natürlich ist es ein schwieriges Thema. Aber ich nehme an, Sie kennen das ja auch, weil es ja auch immer wieder Anpassungen gibt bei Ihren Abo-Preisen.
Aber das heißt, mit 10% rechnen Sie nicht?
Ich habe nur gesagt, wie hoch die Inflation in etwa ist.
Und gesagt, dass es üblicherweise unter
der Inflation liegt. Ja, in der Vergangenheit war es immer unter der Inflation. Ich habe ja nur beschrieben, wie es in der Vergangenheit war. Aber Sie werden verstehen, dass ich nicht übers Fernsehen und über ein neues Format hier sozusagen Verhandlungen führen werde.
Apropos Programm. Es wird ja immer wieder auch kritisiert, dass zum Beispiel ORF1 sich überhaupt nicht unterscheidet von den privaten. Stand auch immer wieder im Raum, ob man nicht auch einen Kanal privatisiert. Und was das Programm betrifft, haben Sie genannt Vorstadt Weiber, Dancing Stars.
Das ist mein persönliches Lieblingsprogramm.
Als Ihr Lieblingsprogramm. Ja, ja. Was werden Sie Neues entwickeln? Was haben Sie vor im Programm? Und steht eine Privatisierung irgendwann mehr zur Debatte eines Kanals?
Ich hoffe nicht. insgesamt, gerade weil Sie ORF1 ansprechen, also wir haben uns jetzt wieder sehr gefreut über die Fußball-Europameisterschaft, über die Olympischen Sommerspiele. Wir starten in Kürze mit den Dancing Stars. Also auch hier erwarten wir tolle Quoten, auch in ORF1. Es hat gerade in den letzten Jahren sehr viele neue Entwicklungen auf ORF1 gegeben. Da wollen wir weiter tun, natürlich mit einer neuen Programmdirektorin oder einem neuen Programmdirektor werden wir neue Programme entwickeln.
da muss ich dazwischen reingrätschen, wenn man mit Programmen dann weitermachen, was passiert mit Lisa Dotzer und Kathi Zechner, die beide quasi für Programm standen?
Wenn von einem neuen Programmdirektor oder einer neuen Direktorin die Rede ist?
Bin mit beiden im Gespräch. Die werden weiter im ORF arbeiten, nehme ich an. In welcher Funktion genau, muss man schauen. Es ist ja übrigens auch die Bewerbungsfrist noch nicht zu Ende. Ich kann noch nicht einmal sagen, wer sich alle bewirbt für die Programmdirektion.
Aber neu klingt nach jemand anderem.
Neu klingt nach neu, das ist richtig, aber nochmal, man muss es schauen, ich greife der Bewerbung nicht vor und mal schauen, wer sich bewirbt.
Die Kanalstruktur, wie sie jetzt...
Entschuldigung, dass das auch klargestellt ist, ich trete zum ersten Mal an und insofern habe ich ein neues Team mit Kathi Zechner schon vorher sehr lange zusammengearbeitet, aber ich habe jetzt von einem neuen Team gesprochen.
Also auch... Alte Direktoren, die vielleicht wiederbestellt werden, sind dann als neue zu sehen?
Die Bewerbungsfrist ist am 9. September zu Ende und davor können Sie mir nichts entlocken zu meinem Team.
Was die Kanäle betrifft, werden wir in 5 Jahren die gleiche Kanalstruktur beim ORF erleben?
Wenn Sie mich fragen in Bezug auf die linearen Kanäle, dann sage ich hoffentlich ja, dass wir schon wollen und was wir natürlich auch fordern, sind digitale Möglichkeiten. Das heißt, ich hoffe, dass wir dann in 5 Jahren dann auch über die digitalen Kanäle des ORF sprechen können.
Sind wir wieder bei dem Problem der Konkurrenz also zu dem, was wir hier zum Beispiel
gerade machen. Die aktuellen analogen Kanäle plus.
Plus, so plus. Ist eigentlich, ja. eigentlich klar.
Aber wird so
es, ja, das ist ja kein Widerspruch.
Werden Sie so neue Formate, österreichische Formate wie Vorstadt Weiber, wird's da irgendwas Neues, Innovatives geben auch?
Das gibt es ständig. Jetzt, wenn Sie das jetzt ansprechen, fiktionale Produktion. Ich bin ja auch verantwortlich bis jetzt als Chefproducer für das gesamte Fernsehbudget. Wir haben bereits neue Formate in Entwicklung. Sie müssen wissen, von der Entwicklung bis zur Fertigstellung einer Staffel, zum Beispiel Vorstadt Weiber, dauert es 2 Jahre. Das heißt, wir haben einige neue Formate in der Pipeline, die wir dann sukzessive ausspielen werden. Also man darf sich das nicht so ad hoc vorstellen, sondern da gibt es einen längeren Entwicklungszeitraum und kann Ihnen, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ankündigen, dass wir sehr tolle, neue, interessante Formate in der Pipeline haben. Diese entwickeln, teilweise auch schon drehen, wird auch eine Fortsetzung, aber in anderer Form der Vorstadt Weiber geben. Also ich glaube, dass wir da mit einigen guten Programmen das Publikum erfreuen werden können.
Wir als rein privat finanzierte Medienhäuser fürchten das, was Sie jetzt ankündigen, zusätzliche Kanäle. Wir fürchten überdies, dass es Ihnen leichter fallen wird, gesetzliche Regelungen durchzusetzen, da Sie gelten als ein Kandidat dieses Bundeskanzlers, dieser Regierung, im Gegensatz zu Alexander Brabetz, der jetzt zumindest zweimal gegen diese Regierung überlebt hat. Das heißt, fürchten wir uns zu Recht und der Fötz wird sich
durchsetzen konnte.
Der sich weniger durchsetzen konnte, obwohl er das Team sehr schnell angepasst hat.
Also fürchten würde ich vorschlagen, ist kein guter Ratgeber, sondern eher darüber nachdenken, wie wir kooperieren können. Und darüber hinaus, also ich rede ja mit 3 Zeitungschefredakteurinnen und Zeitungsredakteuren. Wir reden jetzt von fiktionalen Programmen im Fernsehen und von künftigen möglichen digitalen Möglichkeiten für den ORF. Also nochmal, ich glaube, es ist genug Platz für alle da. Und mein Handreichen in Richtung Kooperationen, neue Kooperationen, in welcher Form auch immer. Also es geht wirklich um die Stützung des Medienstandorts Österreich und sozusagen um etwas aufzubauen gegen die große internationale Konkurrenz.
Auf einem Unlevel Playing Field, ich kann es nur nochmal sagen, reiner Infokanal geplant, Puls 4 hat das inzwischen in Österreich.
Mit ORF3 haben wir im Fernsehen ein sehr gutes Angebot, mit Ö1 im Radio. Und
sind beides keine reinen Infokanäle? Planen Sie einen Infokanal?
Nein, kein reiner. Sozusagen das Angebot im linearen Bereich, so wie bisher, das ist die Aufgabe, diese zu halten, weil Sie das gesagt haben, in 5 Jahren und im Digitalen einfach auszubauen.
Was auch immer wieder als Wunsch geäußert wird aus den Bundesländern, mehr Bundesland heute oder mehr Fläche für die Bundesländer, für die Bundeslandstudios wird auch von den Landeshauptleuten, glaube ich, mehrheitlich gewünscht. Wie stehen Sie dazu?
Naja, wie gesagt, ich war selber 10 Jahre in einem Landesstudio. Ich kenne die Arbeitsweise. Ich weiß, wie die Information aus den Bundesländern gut beim Publikum ankommt. Darüber hinaus ist, wenn wir über Globalisierung und Internationalisierung reden, ist es natürlich ein Asset, das der ORF hat mit dieser regionalen Berichterstattung, und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden wir das ausbauen. Ob das jetzt reine Information ist oder Formate aus den Bundesländern, auch im Hauptabend ORF 2 zum Beispiel jetzt, das werden wir uns gemeinsam anschauen.
Ich hätte eine Frage zu einem Nebenthema, das aber unsere Leser aller unserer Medien sehr liegt, beziehungsweise nicht liegt, da gibt es relativ viel Kritik dran, das Binnen-I, das Gesprochene.
Hast du gesagt, Leserinnen.
Also wenn dann irgendwie Tarek Leitner in der ZIP sitzt und sagt, die Taliban innen, regt es unsere Leser wahnsinnig auf. Werden Sie das beibehalten, dieses gesprochene Binnen-I?
Wenn ich gleich da anhängen darf, das hat ja auch die Conny Bischofberger Sie gefragt, und tatsächlich ist so, mein nicht nachgezählter Eindruck, dass von Leserbriefen zu Ihrer Bestellung waren, und das waren sehr viele, vielleicht 10% sich beschäftigt haben mit der politischen Tangente, weitere 10% mit der drohenden oder befürchteten Gebührenerhöhung, aber gefühlt 80%, hoffentlich oder selbstverständlich wird er dafür sorgen, dass diese blöde Genderei endlich vorbei ist.
Also persönlich spreche ich immer von der Chefredakteurin und den Chefredakteuren persönlich. Darüber hinaus ist etwas in Ausarbeitung bei uns im Haus, das jetzt demnächst fertig werden sollte, das sozusagen eine Guideline ist, wie wir das künftig abhandeln werden. Und ich bin gespannt, das hat der jetzige Generaldirektor noch in Auftrag gegeben, soll in Kürze fertig sein, und dann kann ich es Ihnen sagen, wenn das ausgearbeitet
aber
ist.
Aber Ihre ganz persönliche, gendern Sie selbst?
Na, ich spreche immer die weibliche und die männliche Form aus. Und
aber wie der Generaldirektor Sie's? wird ja einen Hinweis geben, jenem Herrn, der das jetzt ausarbeitet. Also was ist Ihre Anweisung oder Ihre Empfehlung, wie es der ORF in Zukunft machen wird?
Also,
Sie sind ja Generaldirektor bald. Nein,
ab 1. Jänner, es gibt einen Generaldirektor, der das beauftragt hat, und das werde ich mir dann anschauen. Tatsächlich sozusagen bin ich es erst ab 1. Jänner 2022, aber ich hoffe, dass das bald fertig ist und dass das dann eine allgemeine Guideline ist, wie wir das handhaben werden.
Aber in E-Mails oder Briefen verwenden Sie das Binnen-I oder den Doppelpunkt oder
ich persönlich, nein, ich verwende die weibliche und die männliche Form persönlich, ja. Aber das Thema regt auf, und darum bin ich schon gespannt, welche Guidelines wir hier ausarbeiten werden, absolut.
Nochmal zum Programm zurückkommend. Sie haben, also der ORF hat bei den Sportrechten einiges verloren. Vieles ist da auch zu Servus TV gegangen. Hätte man nicht da ein bisschen besser drauf schauen können, zum Beispiel auch für ORF 1, dass man da die Sportrechte behält?
Also, ich kann Sie beruhigen, wir haben einige Sportrechte verloren, haben aber sehr viele Sportrechte behalten können. Jetzt reden wir sozusagen über die Finanzierung von einer anderen Seite. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir ein bestimmtes Budget zur Verfügung haben und wir natürlich sehr sorgsam mit dem Geld umgehen müssen. Ja, natürlich haben wir uns um Sportrechte, die wir jetzt nicht mehr haben, es sind nicht so viele, haben wir uns auch bemüht. Wir haben es nur schlicht und ergreifend nicht finanzieren können. Ja, wir bekommen es ja mit Kritik von beiden Seiten zu tun, nämlich wenn wir zu wenig bieten, ja, aber weil es halt am Sportrechte-Markt so ist, dass die Sportrechte immer teurer werden, ja, und gleichzeitig wurden wir auch schon einmal verklagt, haben dann aber Recht bekommen, weil wir vermeintlich zu teuer geboten haben, was aber nicht der Wahrheit entsprochen hat. Also wir kommen von beiden Seiten in Druck. Insgesamt kann ich sagen, den Weg, den der ORF in den vergangenen Jahren hier eingeschlagen hat, ist ein sehr erfolgreicher Weg, was die Sportrechte betrifft. Alles haben wir nicht halten können, das stimmt, aber sehr viele schon, und so möchte ich auch in Zukunft weiter tun.
Wie werden Sie gemeinsam arbeiten oder konkurrenzmäßig arbeiten mit den Privatsendern. Es gab ja immer legendäre, auch Wortduelle zwischen Markus Breitenecker und Alexander Brabetz. Werden Sie da versuchen, mehr Zusammenarbeit oder geht es auch weiter in Konfrontation?
Nein, so wie ich es gesagt habe, so werde ich es auch handhaben, nämlich den Versuch zu machen, hier neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Tatsächlich war ich vor wenigen Tagen mit Markus Breitenecker zum ersten Mal frühstücken und hatte einen sehr interessanten...
Ich unterbreche für die Zuseher, die vielleicht nicht wissen, wer das ist.
Völlig richtig. Und werde in den kommenden Tagen auch Gespräche noch mit anderen Medienmanagerinnen und Managerinnen und Medienmanagern.
Es ist schwierig,
Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, so mache ich es jetzt persönlich einfach, werde auch eben diese Gespräche mit den Medienmanagerinnen und Medienmanagern führen. Also das, was ich gesagt habe, das nehme ich sehr ernst und versuche hier auch neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten, gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und darüber hinaus gibt es ja bereits Kooperationen mit dem FÖZ, Verband Österreichischer Zeitungen, sehr erfolgreich, was Bildmaterialaustausch betrifft. Wir kooperieren jetzt auch mit Servus TV, was die Formel 1 betrifft. Also es ist das, was ich gesagt habe, der Versuch, den heimischen Medienstandort zu stärken fürs Publikum am Ende des Tages. Es ist ja wichtig, dass zum Beispiel die Formel 1 weiter im Free TV empfangbar ist und es nicht hinter einer Paywall verschwindet. Natürlich würden wir gerne die Formel 1 komplett alleine haben. Das ist nicht mehr möglich und hier gibt es Kooperationen und in Zukunft sind wir offen für weitere Kooperationen.
Man muss für die Zuseherinnen und Zuseher oder die Zuseherinnen, glaube ich auch sagen, es gibt Konfrontationen zwischen dem FÖZ, also FÖZ, Verband der österreichischen Zeitungen und dem ORF. Es gibt nicht nur Kooperationen, in Wahrheit gibt es einen ständigen Kleinkrieg und der wird weiter ausgefochten werden. Ich würde gerne noch
mal... Ich trete am 1. Jänner an und werde versuchen, diese Kleinkriege, soweit es möglich ist, nicht mehr zu führen, sondern Kooperationsmöglichkeiten zu suchen und zu finden und umzusetzen.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf etwas, was ganz am Anfang da zur Sprache kam, nämlich die Rechte der Journalistinnen, da ging es um Armin Wolf zum Beispiel, auf den Social Media. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch da Guidelines geben, inwieweit sich Journalistinnen...
Es gibt Social Media Guidelines des ORF. Seit zwei oder drei Jahren.
Politisch äußern dürfen. Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie werden darüber nachdenken oder da wird noch was kommen.
Sie werden es nicht. Da gab es ja bei Alexander Brabetz einigen Wirbel.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich kann es jetzt noch einmal präzisieren. Es gibt Social Media Guidelines, die seit zwei oder drei Jahren eingeführt sind. Und soweit ich das bisher beobachtet habe, halten sich alle Journalistinnen und Journalisten an diese Social Media Guidelines. Und ich denke, dass das, soweit ich das momentan beurteilen kann, ausreichend ist.
Also kein Änderungsbedarf dort, weil das wahrscheinlich wie bei euch auch viele Leserinnen immer wieder interessiert, so wie das bin ich.
Ja, jetzt frage ich Sie umgekehrt einmal, wie handhaben Sie das in Ihren Medien?
Kein Binnen-I bei uns. Aber wir haben jetzt nur eine Minute und da ist noch eine wichtige Frage offen. Also wir sind relativ einig, dass wir zumindest in Printversionen kein Binnen-I verwenden, weil wir da uns nach unseren Lesern richten. Aber was den Umbau betrifft, war es nicht ein Fehler, jetzt rückblickend gesehen, dass der Königlberg quasi da die Journalisten da oben auf diesem in diesem Elfenbeinturm weit ab vom Schuss sitzen, dass man nicht runter übersiedelt ist in die Stadt und haben Sie vorher doch vielleicht ein Stadtstudio mal wie internationale Studios es machen?
Ja, es wird auf jeden Fall ein Stadtstudio geben. Das, was ich sagen kann, soweit ich das von außen beurteilen kann, machen die Kolleginnen und Kollegen, die das betreuen, einen sehr tollen Job. Es ist ein rund 300 Millionen Bauprojekt und die halten auf Punkt und Beistrich das Budget ein, sind im Zeitplan. Also ganz im Gegenteil, es ist ein sehr erfolgreiches Projekt, das hier umgesetzt wird. Und ich war ja schon einige Male in den umgebauten bzw. in den neu gebauten Räumlichkeiten. Also es wird ein tolles, neues Vergnügen sein für die Kolleginnen und Kollegen, am Standort zu arbeiten. Das, was es schon ist, natürlich ist eine Situation der Umsiedelung, der Besiedelung des Medienstandorts. Ich war ja selbst in früheren Jahren jahrelang im Funkhaus, in der Argentinierstraße, im Radio. Und natürlich wird es hier sozusagen einen Prozess geben müssen, den wir gut begleiten, dass die Kolleginnen und Kollegen die Umsiedelung und die Besiedelung am Standort bestmöglich durchführen können. Aber insgesamt freue ich mich auf diesen Neubau, weil es toll ist, in einem neuen Gebäude oder in neu renovierten Räumen zu arbeiten. Ich habe schon große Lust darauf.
Dann danke ich Roland Weißmann, dass wir ein gemeinsames, konstruktives Gespräch geführt haben.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke euch.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit dem designierten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Die Fragen haben Martina Salomon vom Kurier, Christian Reiner vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir melden uns am Montagnachmittag wieder mit einem neuen Daily Podcast. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.